Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wir befinden uns in der österlichen Freudenzeit, die man auch als eine Zeit der Wunder bezeichnen könnte. Sie beginnt mit dem Wunder schlechthin, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Doch auch danach wird in der Heiligen Schrift viel Wunderliches berichtet. Wir lesen von der Himmelfahrt Jesu und schließlich vom Pfingstwunder, als der Heilige Geist über die versammelten Gläubigen kam und bewirkte, dass aus verängstigten Jüngern Bekenner wurden, die das Obergemach verließen, um den Glauben an Jesus Christus vor aller Welt zu bezeugen und dafür auch in den Tod zu gehen. Dieser feste Glaube an die Auferstehung und die Heilige Schrift als verlässliche Quelle historischer Wahrheiten ist jedoch spätestens seit der Aufklärung erschüttert worden. Die historisch-kritische Exegese der letzten 200 Jahre hat nach den Worten des Neutestamentlers Klaus Berger alles Porzellan im Haus der Christenheit zerschlagen, bis hin zur letzten Blumenvase. Sie hat festgelegt, Gott greift nicht ein ins Weltgeschehen und Wunder gibt es nicht. Wirklich nicht? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und uns inspirieren lassen von Dr. Peter Egger. Er ist Religionsphilosoph und lehrt an der päpstlichen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz. Doch bevor wir das tun, hören wir noch ein Stück wunderbare Musik. Und zwar den ersten Satz aus dem Osteroratorium von Johann Sebastian Bach.
Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Egger. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Pelster.
Wenn man das Neue Testament aufmerksam liest, dann ist man doch überrascht, wie viele Berichte über Wunder es dort gibt, über Wunder, die Jesus gewirkt haben soll. Offensichtlich ist es also so, dass Wunder im öffentlichen Wirken Jesu eine große Rolle gespielt haben,
oder? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn man das Neue Testament zur Hand nimmt, dann kann man feststellen, dass hier von einer Vielzahl von Wundern berichtet wird. Da gibt es zunächst einmal die sogenannten Heilungswunder. Jesus hat Blinde, Taubstumme, dann hat er auch Gelähmte und Leprakranke geheilt. Es ist dann aber auch die Rede von sogenannten Naturwundern. Wir alle kennen die Verwandlung von Wasser in Wein, die Brotvermehrung und auch der Gang auf dem See und die Beruhigung vom Sturm auf dem See Genezareth. Und dann gibt es vor allem diese ganz berühmte und beeindruckende Serie von Totenerweckungen. Also wir können eines sagen, ein wesentlicher Bestandteil des Neuen Testaments sind diese verschiedenen Wunder, die Heilungswunder, die Naturwunder und auch die Totenerweckungen.
Nun hat es aber schon seit frühesten Zeiten Skeptiker gegeben, Zweifler, die das nicht glauben konnten, was dort in den Evangelien berichtet wird. Was waren so die gängigen Argumente, mit denen man den Wahrheitsgehalt angezweifelt hat?
Ja, wir können sagen, also es gibt hier einige sehr bekannte Persönlichkeiten, die Wunder kritisiert haben und manchmal geradezu lächerlich gemacht haben. Ich darf da ganz kurz einige Namen erwähnen. In der Antike haben wir den berühmten Celsus und auch den Porphyrius. Aber dann waren es vor allem Denker ab der Aufklärung. Da haben wir Voltaire, dann haben wir Friedrich Engels, den Freund von Karl Marx, und auch in unserer Zeit Robert Bultmann und Eugen Drewermann. Die zwei wichtigsten Argumente waren immer folgende. Die Wunder kann man nicht mit der Vernunft erklären. Und was man nicht mit der Vernunft erklären kann, das darf es gewissermaßen nicht geben. Und das zweite Argument war, die Wunder verstoßen gegen die Naturgesetze. Und nun hat man versucht, diese Wunder sozusagen anderweitig zu erklären. Man hat gesagt, die Wunder sind entweder Mythen, also Legenden, oder man könne diese sogenannten Wunder auf rein natürliche Weise erklären. Einmal dadurch, dass es gewisse Kräfte in der Natur gibt, die diese Wunder erklären könnten. Also was weiß ich, zum Beispiel in wundertätigen Wassern gibt es bestimmte Mineralstoffe und so weiter. Oder es gibt bestimmte Strahlen, die dann zu Heilungen führen. Oder es gibt auch die Möglichkeit der Autosuggestion, also der Selbstbeeinflussung. Und diese Kräfte würden sozusagen die Wunder auf natürliche Weise erklären. Es braucht also keine übernatürliche Erklärung, weil man das natürlich erklären kann. Also wenn man zusammenfasst, die einen sagen, die Wunder verstoßen gegen die Vernunft. Die anderen sagen, die Wunder verstoßen gegen die Naturgesetze und deswegen könne man die Wunder nicht akzeptieren. Und man liefert dann auch gleichzeitig eine Erklärung, indem man sagt, das sind reine Legenden oder es gibt natürliche Kräfte, die diese Wunder ohne einen Eingriff von oben erklären könnten. Und damit hat man gewissermaßen die Wunder abgefertigt.
Gibt es denn nicht dennoch auch einige Indizien, die für die Echtheit dieser Wunder sprechen?
Wir müssen eines sagen, also wenn man sagt, Wunder sind einfach Mythen, dann tut man sich schwer, diese detaillierten Berichte im Neuen Testament damit in Verbindung zu bringen, weil da ist die Rede von Namen, von Orten, von Umständen. Das ist viel zu genau und detailliert geschildert, als dass man sagen könnte, das ist eine Legende. Und zum Zweiten muss man einfach sagen, es gibt Heilungen und Wunder, die man unmöglich nur mit bestimmten Kräften der Natur oder mit Autosuggestion, also mit Selbstbeeinflussung erklären kann. Das reicht nicht aus. Also einmal sind die Berichte zu detailliert, als dass man von Mythen sprechen könnte. Und zum Zweiten werden Dinge berichtet, die man mit diesen natürlichen Erklärungen einfach nicht erklären kann. Ich muss offen sagen, ich war selber immer ein sehr skeptischer und kritischer Mensch. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, ja, gibt es vielleicht heute irgendwo Wunder? Und da bin ich auch fündig geworden. Wir wissen, dass an verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Lourdes oder in Fatima oder in Bourrin oder in Banneux, Wunder festgestellt wurden und die wurden auch dokumentiert. Und da kann man jetzt mal nachprüfen, ob es solche Ereignisse tatsächlich gegeben hat. Aber da muss man jetzt mal sich zunächst die Frage stellen, wann kann man denn überhaupt von einem Wunder reden? Und da müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Erstens einmal muss es sich um Heilungen handeln, die medizinisch nicht erklärbar sind. Zweitens muss es sich um Heilungen handeln, die man nicht auf Selbstbeeinflussung zurückführen kann. Und diese Heilungen müssen auch von medizinischen Fachleuten überprüft werden. Die Kirche ist dann noch strenger bei der Beurteilung und sagt, von einer Heilung kann man nur reden, wenn sie plötzlich stattfindet, wenn sie vollständig ist und wenn sie dauerhaft ist. Also das sind sehr strenge Maßstäbe. Plötzlich, vollständig und dauerhaft. Wenn das gegeben ist und das von medizinischen Fachleuten überprüft ist, dann kann man von einem Heilungswunder sprechen. Wir können sagen, dass in Lourdes seit dem ersten Erscheinungsjahr im Jahr 1858 2000 Heilungen erfolgt sind.
Sie müssen vielleicht für unsere Zuschauer, die diesen Ort nicht kennen, ganz kurz erklären, was es mit den Erscheinungen auf sich hat.
Ja, also das will ich gerne machen. Also im Jahr 1858 ist es zu einer Marienerscheinung in Lourdes gekommen. Das ist ein Ort in Frankreich am Fuß der Pyrenäen. Und dort ist Maria Bernadette Soubirou mehrmals erschienen. Und das haben Tausende von Menschen erlebt. Und die haben dann auch festgestellt, dass tatsächlich an diesem Ort viele Wunder passiert sind. Und eben auch 2000 Heilungen, die medizinisch nicht erklärbar sind. Und diese Heilungen hat man in einem eigenen Dokumentationszentrum erfasst. Dort gibt es also Dossiers, die von Ärzten angefertigt wurden. Und diese Ärzte haben bestätigt, dass diese Heilungen, die dort passiert sind, tatsächlich medizinisch nicht erklärbar sind. Und wenn Sie erlauben, hätte ich Ihnen da ganz gerne drei berühmte Fälle kurz geschildert. Da hat es einen Holländer gegeben, den Pieter de Rudder. Der hatte einen offenen Beinbruch und da kam es zu einem Splitterbruch. Und da haben dann 3 Zentimeter von diesen Beinknochen haben gefehlt. Der Mann kommt mit großen Schmerzen nach Lourdes und wird dort an der berühmten Erscheinungsgrotte geheilt. Und da war Folgendes passiert. Von einem Moment zum anderen war dieses Bein geheilt und diese 3 Zentimeter Knochen, die gefehlt haben, waren plötzlich wieder vollständig vorhanden. Nach dem Tod dieses Mannes hat man ihn dann auch noch einmal untersucht und hat dann festgestellt, dass auch bei diesem Bein keinerlei Bruchstelle zu sehen war. Jeder, der sich einmal den Hax gebrochen hat, weiß, dass sich an der Bruchstelle ein Kallus bildet. Von dem war nichts zu sehen. Also 3 Zentimeter fehlender Knochen waren von einem Augenblick zum anderen wieder vorhanden. Oder da hatte die Heilung gegeben von einem Engländer, John Traynor. Der hat im Ersten Weltkrieg eine Kugel in den Kopf bekommen und da war ein Loch und dieses Loch in seiner Schädeldecke, das ist nicht mehr zugewachsen und er hat große Schmerzen gehabt. Er kommt nach Lourdes und wird plötzlich geheilt und von dem Loch in seinem Schädelknochen war nichts mehr zu sehen. Und dann hat es noch einen dritten Fall gegeben, den ich kurz erwähnen möchte. Da ist eine Französin nach Lourdes gekommen, Elisabeth Delot. Und die hatte Magenkrebs. Man hat ihr dann einen künstlichen Ausgang verpasst. Und der Krebs hat dann aber wieder weiter gewuchert. Sie kommt nach Lourdes und auf einmal war sie geheilt und der künstliche Ausgang war weg und der natürliche Ausgang war wieder da. Also hier kann man nicht mehr von Autosuggestion sprechen. Das sind Fälle. Ein 3 cm langes Knochenstück ist plötzlich wieder da. Eine Schädeldecke ist plötzlich vom Loch befreit und ein künstlicher Ausgang verschwindet von einem Augenblick zum anderen und es gibt wieder den natürlichen Ausgang. Also hier bleibt einem einfach die Spucke weg. Und wenn man diese Fälle studiert, dann merkt man, hier gibt es tatsächlich Eingriffe, die medizinisch nicht erklärbar sind.
Und alles ist bestens dokumentiert mit durchaus wissenschaftlichem Anspruch. Nun spielen solche Untersuchungen ja auch eine Rolle, immer dann, wenn Menschen selig oder heilig gesprochen werden sollen, also Christen, die aus Sicht der Kirche ein vorbildliches Leben geführt haben. Wie ist das in diesen Untersuchungen?
Sie meinen jetzt von Heiligsprechungen? Ja, also Sie wissen ja, damit jemand heilig gesprochen werden kann, braucht es ein Wunder. Außer bei Märtyrern. Also muss man bei allen Heiligsprechungen nachweisen können, dass auf die Anrufung dieses Kandidaten eine Heilung erfolgt. Und da gibt es jetzt eine Dokumentation in Hunderten von Bänden in Rom. Und dann gibt es auch noch ein hagiografisches Zentrum in Paderborn. Und da kann man nun nachlesen, welche Wunderheilige gewirkt haben. Und da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Da gibt es nämlich Heilungen von Blinden, von Tauben, von Aussetzungen, von Aussätzigen. Dann gibt es aber auch Brotvermehrungen, Getreidevermehrungen. Also Wunder, wo man den Eindruck hat, die biblischen Wunder werden durch diese Heiligen aktualisiert. Und diese Wunder sind nicht nur irgendwelche Erzählungen, sondern da werden eigene Zeugen einberufen, die das erlebt haben. Die müssen das unter Eid bestätigen. Das wird also schriftlich niedergelegt. Das sind bestens dokumentierte Ereignisse. Und da ist eine solche Fülle von Wundern zu beobachten, dass man einfach sagen muss, es ist nicht möglich, dass das alles nur Fantasie ist. Es hat tatsächlich Wunder gegeben. Und zwar haben die Heiligen diese Wunder immer im Namen Jesu Christi gewirkt, wo man merkt, die Kraft Christi wird durch diese Heiligen wirksam.
Haben Sie vielleicht auch 1, 2 ganz konkrete Beispiele für solche Heilungswunder?
Also einer meiner großen Lieblinge ist der Don Bosco. Und der Don Bosco, der hat ja verschiedenste Wunder gewirkt, aber eines hat mich sehr beeindruckt. Da war ich in Turin, in Valdocco, und da habe ich an einer Mauer eine Tafel gesehen. Und da stand drauf, dass Don Bosco hier an dieser Stelle im Hof dieses großen Knabenseminars einmal Brot verteilt hat. Er hatte ein Körbchen, hat Brot verteilt und da sind Hunderte von Jungen gekommen und die haben alle ihr Brötchen bekommen, obwohl in dem Körbchen maximal 20 Brötchen Platz hatten. Und das haben viele Jungen gesehen und haben sich gefragt, was ist denn da los? Und Don Bosco hat dann gesagt, habt ihr noch nie was gelesen von der Brotvermehrung? Oder ein zweiter Fall, der wird uns von Pater Pio berichtet. Pater Pio hat einmal ein Mädchen empfangen und das hatte von der Geburt an keine Pupillen und war blind. Das Mädchen hat dann bei Pater Pio die Erstkommunion empfangen und plötzlich konnte es sehen, aber ohne Pupillen. Und im italienischen Fernsehen hat man diese Dame dann mal auch vorgeführt und man hat dann mit dem Fernsehgerät die Augen von dieser Frau, also in Großformat gezeigt. Und da haben Millionen Menschen gesehen, diese Frau hat keine Pupillen. Die hat dann aber genau geschildert, was im Studio vor sich ging. Und da haben die Menschen gemerkt, diese Frau hat keine Pupillen und sieht trotzdem. Und da wurde vielen bewusst, dass es auch eine solche Art von Wundern gibt.
Manchmal waren von solchen Wundern auch Menschen betroffen, die eigentlich eher skeptisch eingestellt waren, vielleicht nicht an Gott geglaubt haben. Selbst Wissenschaftler, kluge Köpfe sind durch Wunder überrascht worden und vielleicht auch zum Glauben hingeführt worden. Können Sie uns da ein Beispiel nennen?
Ja, da gibt es auch eine verrückte Geschichte. Da hat es einen Nobelpreisträger gegeben, Alexis Carrel aus Frankreich. Der war Professor für Krebsforschung und der hat in jungen Jahren den Glauben verloren. Und er hat ihn eine Familie gebeten, ob er nicht so freundlich wäre, die schwerkranke Patientin so und so nach Lourdes zu begleiten. Und Carrel hat sich gedacht, es wäre so schön, wenn es diese Mutter Gottes tatsächlich geben würde. Und es wäre noch schöner, wenn die vielleicht mal auch heilen würde. Und da war diese Patientin vor ihm auf einer Bahre im Endstadium ihrer Krankheit. Und plötzlich erhebt sie sich und sagt, ich bin geheilt. Und Carrel hat vorhin gesagt, wenn die geheilt wird, dann werde ich ein Mönch. Er ist kein Mönch geworden, aber er wurde tiefgläubig und hat dann als Nobelpreisträger für Medizin dieses Wunder in seinem ganzen Leben verteidigt. Und da müssen wir eines sagen, das ist kein Theologe, das ist ein Nobelpreisträger der Medizin. Und der hat vor seinen Augen dieses Wunder gesehen und hat dann gesagt, ich weiß nun, dass es Gott gibt, der Wunder wirkt.
Manche Menschen glauben zwar an Gott, sie glauben auch, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber sie glauben nicht, dass Gott heute noch in das Leben von Menschen ganz konkret eingreifen kann. Ist solch eine Haltung, solch eine Auffassung inkonsequent?
Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Gott haben, der unser Vater ist, der uns geschaffen hat und uns dann verlässt. Also wenn ich in Gott nur einen Ingenieur sehe oder ein Urprinzip, dann ist das eigentlich ein unvollständiges Gottesbild. Weil wenn es einen Gott gibt, dann muss er auch einen Grund haben, warum er die Welt erschafft. Und der Grund ist der, dass er uns liebt und dass er auf uns schaut. Und wenn dieser Gott als Vater uns erschaffen hat, dann lässt er uns nicht als weißen Kinder zurück. Dann begleitet er uns und dann wirkt er auch Wunder. Allerdings bestimmt er, wann das Wunder kommt. Weil sonst würde nämlich der Mensch in magischer Weise Gott einspannen als Wunderwirker. Gott hat die Freiheit, Wunder zu wirken, wo er es für richtig erachtet. Aber wir dürfen ihn immer um Wunder bitten. Und sie geschehen häufiger, als wir meinen.
Trotzdem gibt es gerade auch unter Christen sehr viele Skeptiker, zweifelnde Menschen, die an Wunder, an solche Wunder vielleicht nicht glauben. Auf der anderen Seite hat gerade die Esoterik in unserer heutigen Zeit eine große Bedeutung erlangt. Dort gibt es dann übernatürliche Energien, die man sich zunutze machen kann. Man glaubt zum Teil an übernatürliche Wesen, wie zum Beispiel auch Engel, die man sich zunutze machen kann. Wie erklären Sie sich das, dass es auf der einen Seite eine große Skepsis gegenüber den Wundern gibt, die in der Bibel berichtet werden, die in der Kirche, worüber in der Kirche berichtet wird? Also da eine große Skepsis, aber auf die Esoterik lässt man sich sehr bereitwillig ein.
Das ist ja eine ganz eigenartige Geschichte. Aber es ist so, wenn man Gott beiseite schiebt, dann sucht man einen Ersatz. Und wo der Glaube verloren geht, da sucht man beim Aberglauben Zuflucht. Nun müssen wir aber eines sagen. Es gibt in der Esoterik tatsächlich einen Zugriff auf Kräfte. Und wir müssen eines sagen. Es gibt okkulte Kräfte, die auch übernatürlich wirken können. Und deswegen müssen wir bei diesen Kräften sehr genau hinschauen, woher kommen die? Kommen die von Gott oder kommen die aus der Esoterik und damit aus dem okkulten Bereich? Aber ich würde eines sagen, wir sollten uns auf Gott, unseren Vater, beziehen. Der wird uns das Richtige geben. Und wir sollten nicht Zuflucht nehmen zu esoterischen und okkulten Quellen, weil bei denen können wir fast sicher sein, dass wir dann in Abhängigkeit geraten und dass wir auf der einen Seite vielleicht eine Linderung erfahren, aber auf der anderen Seite werden wir auch zu Gefangenen dieser Kräfte. Ich bin deswegen immer der Ansicht, wir kommen von Gott, Gott ist unser Vater, Gott schaut auf uns und an ihn sollen wir uns wenden und wir können uns auch an die Mutter Gottes wenden. Und wenn Gott es will, dann geschehen die Wunder, aber die sind dann von Gott und nicht von okkulten Kräften.
Nochmal zurück zu Jesus von Nazareth, nach all dem, was Sie uns jetzt geschildert haben. Wie müssen wir die Wunder Jesu einordnen? Wozu dienten sie?
Also ich würde mal zunächst eine Frage stellen. Aufgrund dessen, was wir gehört haben, wissen wir, dass es Wunder gibt. Wir können die Wunder feststellen, aber wir können sie nicht erklären. Bei Jesus von Nazareth können wir sagen, es gibt so viele Wunder, die berichtet werden, dass wir kaum sagen können, dass es sich da nur um Erfindungen handelt. Jesus hat also in Palästina, aber auch im Ausland Wunder gewirkt. Und das waren so viele, dass immer wieder die Menschen in Erstaunen versetzt worden sind. Also es gibt hunderte von Augenzeugen, die Jesus als Wundertäter erlebt haben. Zum Zweiten können wir sagen, dass auch die Gegner von Jesus seine Wunder bestätigt haben, weil die waren nämlich ganz erschrocken, dass Jesus durch seine Wunder immer mehr Menschen angezogen hat. Und im Johannesevangelium heißt es, dieser Mensch tut viele Zeichen und alle laufen ihm nach. Und wenn das so weitergeht, gewissermaßen, dann werden die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die hohen Priester ihren Einfluss verlieren. Aber damit bestätigen die Gegner das Wirken Jesu. Also, hunderte von Augenzeugen plus die Bestätigung der Gegner. Die Frage ist jetzt aber noch eine andere. Was kommt damit zum Ausdruck? Damit kommt zum Ausdruck, dass Jesus in sich eine göttliche Kraft hat. Und Jesus verweist ja die Menschen darauf, dass er sagt, schaut doch auf die Zeichen, die geschehen. Und vom Messias wird ja auch gesagt, er wird Zeichen wirken. Also die Wunder sind auch ein Hinweis darauf, dass Jesus tatsächlich der ist, der er zu sein behauptet. Jesus hat sich ausgewiesen durch die Wunder. Und dann kommt noch etwas Letztes zum Ausdruck. In diesen Wundern kommt auch das Kommen des Gottesreiches zum Ausdruck. Wir können eines sagen, das Reich Gottes beginnt dort, wo Heilungen geschehen, wo Menschen gerettet werden, wo die Natur gebändigt wird. Das ist auch ein Stück vom Reich Gottes. Und Jesus zeigt den Menschen durch die Wunder, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also einmal zeigen die Wunder, wer Jesus ist. Es ist ein Ausweis für sein göttliches Wesen. Und zum Zweiten sind die Wunder ein Hinweis, dass das Reich Gottes mit Jesus begonnen hat.
Eine letzte Frage, Herr Dr. Egger. Werden wir durch das Vorkommen von Wundern zum Glauben gezwungen oder bleibt auch der Glaube an Wunder, wie der Glaube an Gott allgemein, eine Sache des Vertrauens?
Der Glaube bleibt immer eine freie Entscheidung. Und das soll es auch sein. Aber man muss eines sagen, es ist eine Hilfe. Wenn man heute sich mal die Frage stellt, wer ist dieser Jesus? Und Sie studieren seine Wunder, dann kriegen Sie damit einen Einblick in sein Wesen. Also Sie können Gott mit Hilfe der Philosophie suchen, wunderbar. Aber wenn Sie jetzt mal sehen, welche Möglichkeiten dieser Jesus Christus hat, dann ist das eine Hilfe, dass sie an ihn glauben können. Es bleibt immer noch ein Geschenk. Es gibt nämlich Menschen, die sehen Wunder und glauben doch nicht. Aber für diejenigen, die suchen, ist ein Wunder eine Hilfe. Also mir ist es so ergangen. Ich habe mir immer gedacht, Jesus ist dort ein Mensch wie jeder andere. Ja, aber wenn er diese Wunder vollbringen kann, aus eigener Kraft, dann ist er tatsächlich, der er zu sein behauptet, dann ist er der Sohn Gottes. Und das macht meinen Glauben auch so schön.
Wunder können uns helfen, ein stärkeres Gottvertrauen zu entwickeln. Sie, Herr Dr. Egger, haben uns heute dabei geholfen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Handelt es sich bei Wunderberichten nur um fromme Legenden oder gibt es Wunder wirklich? Darüber sprach Berthold Pelster heute mit dem Religionsphilosophen Dr. Peter Egger. Ich möchte Sie schon herzlich zu der Sendung in der kommenden Woche einladen, wenn wir ein sehr wichtiges Thema behandeln werden, nämlich den Völkermord an den Armeniern. Unser Gesprächsgast wird dann der Historiker Michael Hesemann sein und er bezeichnet diesen Völkermord als Urvölkermord des 20. Jahrhunderts, weil er vielen anderen, darunter Adolf Hitler, zum Vorbild eigener Verbrechen diente. Trotz alledem haben erst 22 Staaten diesen Genozid anerkannt. Es scheint also geboten, dieses Menschheitsverbrechen noch bekannter zu machen, damit auch hier eine gerechte Aufarbeitung stattfinden kann. Also nächste Woche am 19. April zur gewohnten Zeit um 8 Uhr Michael Hesemann hier bei Weltkirche aktuell. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen frohen und gesegneten Tag.